Deutschlandfunk.
Was bringt die Zukunft? Diese Frage stellen wir uns immer häufiger angesichts von Umwälzungen in Gesellschaft, Politik, Technik und Umwelt. Antworten auf diese Frage verspricht das Orakel, diese mythische Instanz, die alles zu wissen scheint, aber oft in Rätseln spricht. Der Komponist und Theatermacher Heiner Goebbels, er stellt uns heute eine Orakelmaschine vor. Ein Hörspiel, das von Zusammenhängen erzählt zwischen Lebewesen und Mechaniken. Geräusche aus einem stillgelegten Stahlwerk treffen auf Stimmen heimischer wie fremder Fauna. Historisches Liedgut begegnet elektroakustischen Improvisationen der Band The Mayfield. Dazwischen hören wir Texte von Helmut Heißenbüttel, Marguerite Duras, Heiner Müller und Maurice Blanchot in dem Hörspiel Orakelmaschine von Heiner Goebbels.
Thank you. angefangen, nicht redend, mit Musik redend, Musik zitierend, Musik vorschiebend, Musik unterschiebend, unterschiebend, unterlegend, unterstellend, vorschiebend, unterschiebend, unterlegend, unterstellend. Was rede ich? Ich rede in der Sprache. Was ich rede, ist Sprache. Ich rede Sprache. Ich rede in der Sprache vor mich hin, versuche in der Sprache mich mitzuteilen, versuche in der Sprache Wörter aneinander zu ketten, versuche in der Sprache Sätze zu bilden, versuche in der Sprache Gedanken zu formulieren. In der Sprache, mit der Sprache, mit Hilfe der Sprache. Einzelne Wörter, Wortgruppen, Wortketten, Wortfelder, Sätze aus Wörtern, Satzgruppen, Satzketten, Satzfelder, Sprachfelder. Sprechfelder.
Hand! aus dem Riss! Aus dem Riss! Über das glühende Wasser! Große, weiße Vögel gegen den Sturm! Ihren Schrei haben wir auf der Insel gehört. Sie selber nicht gesehen. Nicht gesehen.
Thank you.
Möwen und Tauben auch, Schwäne kommen an Seen vor und Schwalben im Sommer, Tauben im Sommer, an Seen kommen Schwäne und Möwen vor, Tauben und Schwäne und auch Möwen kommen im Sommer vor.
Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en l'an 2000, où seront les réponses?
Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. Tous les textes seront les réponses, tout ça. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son voisin. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets. Dans les bureaux, dans les rues. Où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision? On n'est pas seul. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Bouché. Tout sera investi. Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir tout ça. Un homme un jour lira. Tout recommencera. On repassera par la gratuité. C'est-à-dire que les réponses à ce moment-là, elles seront moins écoutées. Ça commencera comme ça, par une indiscipline. Un risque pris par l'homme envers lui-même. Un jour, il sera seul de nouveau. Avec son malheur. Son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même. Peut-être que ceux qui se tireront de ce pas seront les héros de l'avenir. C'est très possible. Je me souviens avoir lu dans le livre d'un auteur allemand de l'entre-deux-guerres. Je me souviens du titre, Le dernier civil, de Hans Gleiser. Ça, j'avais lu ça. Que lorsque la liberté aurait déserté le monde, il resterait toujours un homme pour feront rêver. Je crois. Je crois que c'est déjà commencé, même.
Bye.
Gegend ist etwas, in dem was vorgeht und in dem sich was versammelt mit dem, was vorgeht. Gegend ist etwas, in dem was vorhanden ist und wird in gewisser Weise von dem gebildet, was vorhanden ist. Und Gegend und Vorhandensein sind sozusagen etwas, das nur miteinander vorkommt und das man schwer auseinanderhalten kann und sozusagen eins fürs andere. Landschaft ist etwas, vor das man hintritt, in das man hineintritt, in dem man sich befindet und so befindet, wohl befindet, übel befindet, sich vorfindet. Landschaft ist auch etwas, das man einfach findet, schön findet, hässlich findet, langweilig findet, großartig findet. Landschaft ist auch etwas, bei dem man etwas empfindet, etwas, das man genießt und bewundert und bewundernd sich vorstellt, davor stellt. Niemand hat Lust, in einer Gegend Ferien zu machen. Und wenn Gegend was ist, in dem Vorhandensein sozusagen das Einzige ist, was vorkommt, so sind Landschaften natürlich der einzige Ausweg. Gegend ist was, wo man sowieso ist. Und Landschaft was, wo man sich was bei vorstellen kann. Wobei es natürlich immer wieder vorkommt, dass die, die sowieso da sind, gar nicht begreifen, dass die anderen dahin gehen und die einen wie die anderen sich einig sind, dass das eine wie das andere vernichtet werden muss. Nur es hat sich bisher noch nicht herausgestellt, was sie wirklich vernichten wollen, Gegenden oder Landschaften.
Dennoch beschloss er, dem Meer den Rücken zu kehren und ging in ein Wäldchen, wo er sich nach einigen Schritten niederlegte. Der Tag ging zur Neige, schon schien fast kein Licht mehr, aber noch waren gewisse Einzelheiten der Landschaft mit ziemlicher Deutlichkeit zu erkennen, insbesondere der sich am Horizont erhebende Hügel. Was Thomas beunruhigte, war, dass er mit dem Wunsch im Gras lag, lange so zu bleiben, obschon ihm diese Stellung nicht erlaubt war. Als die Nacht hereinbrach, versuchte er wieder aufzustehen und setzte mit beiden Händen auf den Boden gestützt, ein Knie auf die Erde, während sein anderes Bein in der Luft hing. Dann machte er eine heftige Bewegung und konnte sich schließlich ganz gerade aufrecht halten. Da stand er denn. Tatsächlich lag in seiner Art zu stehen eine Unbestimmtheit, die, was er tat, weiterhin anzweifelte. So schien er, obschon er die Augen geschlossen hielt, unermüdlich weiter in die Finsternis zu schauen, eher stärker. Ebenso schienen ihn, wenn er zu gehen anfing, nicht seine Beine voranzutreiben, sondern sein Wunsch, nicht zu gehen. Er stieg in so etwas wie einen Keller hinab, den er zuerst für ziemlich groß gehalten hatte, der ihm aber bald äußerst eng schien. Vorn, hinten, über ihm, überall, wo er mit den Händen hinfuhr, stieß er erbarmungslos gegen Wände so fest wie Mauerwerk. Allseitig war ihm der Weg versperrt, überall undurchdringliche Wand. Und diese Wand war nicht das größte Hindernis. Er musste auch den eigenen Willen in Rechnung stellen, der unbeugsam entschlossen war, ihn in todesähnlicher Passivität da übernachten zu lassen. Wahnsinn also. Als er in dieser Ungewissheit das unterirdische Gewölbe auf der Suche nach Rändern abtastete, legte er seinen Körper dicht an die Trennwand und wartete. Was ihn beherrschte, war das Gefühl, durch seine Weigerung vorwärts zu gehen, vorangetrieben zu werden. Deshalb war er nicht überrascht. So deutlich zeigte ihm seine Angst das Kommende, als er sich etwas später einige Schritte weiter befördert sah. Einige Schritte, kaum zu glauben. Sicher war sein Weiterkommen eher scheinbar als wirklich, denn weil der neue Ort sich vom alten nicht unterschied, traf er auf dieselben Schwierigkeiten. Und es war sozusagen derselbe Ort, von dem er sich in Schrecken vor der Entfernung entfernte. In diesem Augenblick beging Thomas die Unklugheit, einen Blick um sich zu werfen. Die Finsternis war dunkler und schmerzhafter, als er eigentlich annehmen musste. Das Dunkel überflutete alles und es gab keine Hoffnung, durch seine Schatten hindurchzukommen. Seine erste Erkenntnis war, dass er sich seines Körpers, insbesondere seiner Augen, noch bedienen konnte. Nicht, dass er etwas sah, aber was er anschaute, das setzte ihn mit der Zeit zu einer nachtähnlichen Masse in Beziehung, an der er undeutlich wahrnahm, dass er selbst sie war und dass er in ihr schwamm. Es war die reine Nacht. Da er kein Mittel hatte, die Zeit zu messen, wartete er wahrscheinlich Stunden, bevor er diese Art zu sehen akzeptierte. Bald schien ihm die Nacht dunkler, schrecklicher als jede andere Nacht, so, als wäre sie wirklich der Wunde eines Denkens entsprungen, das sich nicht mehr dachte, eines Denkens, das ironischerweise zum Gegenstand von etwas anderem als dem Denken geworden war. Seine Einsamkeit schien ihm nicht mehr so umfassend, und er hatte sogar das Gefühl, etwas Wirkliches sei auf ihn gestoßen und wolle sich in ihn stehlen. Denn offenbar hatte sich ein fremder Körper in seiner Pupille eingenistet und bemühte sich, weiter vorzustoßen. Es war ungewöhnlich, sehr schmerzhaft, umso schmerzhafter, als es sich nicht um einen kleinen Gegenstand handelte, sondern um ganze Bäume, um das ganze rauschende und noch mit Leben erfüllte Wäldchen. Thank you.
Einige und viele unterscheiden sich von allen auch dadurch, dass sie beide nicht alle sind, sondern weniger als alle oder nur ein Teil von allen, und in Bezug auf alle gibt außer einigen und vielen noch andere, mit denen zusammen sich einige und viele zu allen ergänzen. Man kann natürlich auch annehmen, dass einige und viele sich als wechselseitig andere zu allen ergänzen. Jedenfalls besteht ein Unterschied zwischen einigen und vielen gegenüber allen darin, dass es bei einigen und vielen noch andere geben kann und bei allen nicht, und einige und viele müssen immer mit noch anderen rechnen, alle jedoch nicht. Und selbst wenn man sich auf einige und viele beschränkt, müssen sie miteinander rechnen, während alle immer alle bleiben.
Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun. Was der an Schrecken tun kann, das können wir selber tun. Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun. Was der an Schrecken tun kann, das können wir selber tun. Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun. Das können wir selber tun.
Sie hörten Orakelmaschine von Heiner Goebbels. Mit den Stimmen von Hannah Arendt, David Bennent, Marguerite Duras, Helmut Heißenbüttel und mit Aufnahmen aus verschiedenen ethnografischen Phonogrammarchiven sowie mit einem Text aus Thomas der Dunkle von Maurice Blanchot, übersetzt von Jürg Läderach. Elektronische Musik The Mayfield mit Willy Bob Sound, Camille Imai Perkussion, Gianni Jebbia Saxophone, Heiner Goebbels präpariertes Klavier, Cécile Lartigot und Martenot und Nicolas Perrin Gitarre und Elektronik. Aufgenommen im Studio La Muse en Circuit Paris. Tonmischung Andreas Stoffels. Komposition und Regie Heiner Goebbels. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2025 mit freundlicher Unterstützung des Weltkulturerbes Völklinger Hütte.